Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
Also ohne ein Sprachmodell kommt kein Agent aus. Er braucht außerdem ein Gedächtnis. Das heißt, er muss zumindest mal so ein bisschen diese Kontextinformationen des Gesprächs, in dem er sich gerade befindet oder der Aufgabe, die er gerade bearbeitet, speichern können. Es gibt allerdings durchaus auch Agenten, die Langzeitgedächtnis haben, was dann eben dem Agenten hilft, sich so ein Stück weit auf die Aufgabenstellung auch hin zu optimieren. Und dann natürlich Werkzeuge, also die Tools, die der Agent benötigt, um mit seiner Umwelt zu interagieren. Das sind im Wesentlichen eigentlich so die Kernelemente, die so ein agentisches System ausmachen.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen neuen Kollegen im Team. Einen, der extrem schnell lesen und denken kann. Der weiß, welche Werkzeuge in Form von Datenbanken und Programmen, Diensten und IT-Systemen in Ihrem Unternehmen zur Verfügung stehen. Der darauf gedrillt ist, Ihnen zuzuarbeiten und Ihnen Aufgaben abzunehmen. Und der durchgängig rund um die Uhr arbeiten kann. Ein zentrales Versprechen der künstlichen Intelligenz war und ist, uns lästige Arbeiten abzunehmen oder zumindest deutlich zu erleichtern. Bei einigen Aufgaben klappt das mit einem gesunden Maß an menschlichen Vorplanen, Entscheidungen fällen und Kontrollieren schon recht gut. Vor allem bei der Textarbeit können große Sprachmodelle wie ChatGPT, Gemini, Mistral oder IBM Granite uns viel Arbeit abnehmen. Und auch in der Prozessautomatisierung können sie bei richtiger Implementierung und Kombination mit anderen Ansätzen wie zum Beispiel Retrieval Augmented Generation oder Business Automation eine nützliche Rolle spielen. Aber wirklich autonom funktioniert das alles noch nicht. KI-Agenten sind derzeit ein heißes Thema und gelten als großer nächster Schritt in der KI-Welt. Sie stecken noch in den Kinderschuhen, sollen aber endlich das Versprechen einlösen, dass eine KI als autonomer Agent Aufgaben ohne menschliches Planen, Entscheiden und Eingreifen fallabschließend bearbeiten kann, indem sie durch Anbindung an verschiedene Werkzeuge Informationen sammeln und Prozesse anstoßen. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand, die Potenziale und die Herausforderung agentischer KI mit einem besonderen Fokus auf den Unternehmenskontext. Dazu habe ich einen Experten eingeladen, von dem ich erst vor wenigen Wochen einen spannenden Vortrag zu diesem Thema gehört habe. Michael Kirchner, Senior Business Automation Partner und Technical Specialist bei IBM. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht stellst du dich selber auch nochmal kurz vor.
Ja, das mache ich gerne. Also Michael Kirchner, ich bin bei IBM, derzeit im Ökosystem für unsere globalen Systemintegratoren und Consultancies als technischer Ansprechpartner tätig, gewissermaßen so eine Art Architektenrolle über das gesamte IBM-Portfolio. Ich habe aber historisch betrachtet eine sehr, sehr starke Nähe zu dem Thema Business Automation, wo ja, was ist gerade schon angeteasert, eben auch Agenten oder agentische KI im Augenblick eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ich bin 1999 zu Fylenet gekommen und bin dann 2006 durch die Akquise von IBM in die IBM-Familie eingemeindet worden und habe trotzdem noch über viele Jahre hinweg das Thema Business Automation, Workflow, Case Management, Prozess Management innerhalb der IBM auch begleitet.
Die Automatisierung von Geschäftsprozessen, wie du gesagt hast, ist ja kein neues Thema. Und bevor wir jetzt in diesem Bereich agentische KI nochmal tiefer einsteigen, lass uns zusammen nochmal zurückblicken. Wie hat sich Business Automation, die Geschäftsprozessautomatisierung, in den letzten Jahren entwickelt und wie sind wir von klassischen Automatisierungslösungen zu KI-Agenten gekommen?
Ja, das ist ein sehr valider Punkt. Also wie du schon sagtest, das Thema ist absolut nicht neu. Als ich 1999 zu Fylenet gekommen bin, hatten die schon 7 Jahre vorher eine Workflow-Lösung auf den Markt gebracht. Damals hochspezialisiert, speziell für Banken und Versicherungen im Grunde genommen gebaut, auf eigener Hardware laufend. Das war damals noch alles eine sehr, sehr proprietäre Angelegenheit. Aber trotzdem hat man damals eben schon erkannt, dass es in vielen Bereichen von Geschäftsprozessen deutlich schneller vorangeht, wenn man eben mit dem digitalen Abbild und nicht mehr mit dem eigentlichen Papier arbeitet, was damals im Grunde genommen natürlich immer noch der Stand der Technik war. Die ganzen Produkte, die zu dem damaligen Zeitpunkt existierten und dann kamen gewisse Standardisierungen. Es gab dann Beeple als Prozessstandard, Beeple for People kam dazu. Später hat sich dann BPMN durchgesetzt. Aber was man natürlich nach wie vor sagen muss, all diese Beschreibungssprachen und auch Ausführungssprachen für digitale Prozesse können natürlich nur automatisieren, was zum Designzeitpunkt bereits berücksichtigt worden sind. Das heißt, es sind im Grunde genommen deskriptive Ansätze. Man überlegt sich am Anfang, wie sieht mein Prozess aus? Wie sehen gegebenenfalls die Ausnahmen aus? Das kann ich dann hinterher eben automatisiert auch ablaufen lassen. Es gab dann Versuche, das Ganze noch zu erweitern. Das Thema Case Management ist da ein ganz gutes Stichwort. Adaptive Case Management, Dynamic Case Management waren Themen, die damals vor 2015 war das ungefähr, entsprechend starke Resonanz gefunden haben, weil man damit so ein Stück weit wegkam von diesem streng vorgegebenen Workflow, der zur deskriptiv eben vorgegeben war, und etwas mehr Möglichkeit der Steuerung an den Sachbearbeitenden übergeben hat oder an die Sachbearbeitenden übergeben hat, die dann zur Laufzeit entscheiden konnten, ob bestimmte Aufgaben durchgeführt werden sollten, nochmal einen zusätzlichen Schritt in den Freigabeprozess integrieren konnten etc. Aber trotz alledem hat das natürlich immer noch so ganz klare Grenzen gehabt, die dann auch ein Stück weit mehr oder weniger ausgemacht haben, bis in welche Bereiche man automatisieren konnte und an welchen Stellen trotz Digitalisierung Automatisierung einfach sich nicht gelohnt hat, weil entweder die Vorgänge zu komplex waren oder aber die Abläufe so einzigartig waren, dass es einfach keinen Sinn gemacht hätte, sich dann nochmal Gedanken drüber zu machen, inwiefern man das in irgendeiner Art und Weise in ein Tool gießen kann.
Also ich versuche das nochmal ein konkreteres Beispiel zu machen. Ein Unternehmen bekommt eine Beschwerde rein auf irgendeinem Kanal, einen Brief, der gescannt wird, oder eine E-Mail oder ein Kundenportal. Aus der Beschwerde selber wird zum Beispiel eine Fallakte erzeugt für diesen Beschwerdevorgang. Es werden Daten gezogen, wie automatisch gezogen, wie was hat er gebucht oder was hat er bestellt, welches Produkt hat er. Es werden Informationen gezogen. Ich sag mal, ich habe jetzt gerade irgendwie so einen touristischen Hintergrund jetzt gerade im Kopf. Informationen aus dem Zielgebiet, gab es da zum Beispiel irgendwelche Unwetter oder ähnliches? Informationen vom Hotel, haben die schon irgendwelche Informationen erfasst? Das alles wird gesammelt und dann wird es im Endeffekt dem Fallbearbeiter, dem Reklamationsmanager vorgelegt als fertig vorbereitetes Stück. Der kann eine Entscheidung treffen und danach laufen wieder Prozesse automatisiert durch. Eine Erstattung, eine Teilerstattung, ein Angebot für einen Gutschein oder sowas. Und dann wird das automatisch zum Beispiel wieder auf Briefpapier gedruckt und verschickt. Sowas?
Im Grunde genommen in der Art und Weise, ja. Wenn man sich anschaut, wie ein traditionelles Business Automation Portfolio heutzutage aufgebaut ist, dann hat man da natürlich eine Workflow-Engine oder eine Geschäftsprozess-Engine. Man hat typischerweise eine Komponente für Regelmanagement, also Business Rules Management, denn es ist eher die zweitbeste Idee, in den Prozessen die Geschäftsregeln dann auch wieder fest einzukodieren. Dann kommt natürlich eine Komponente häufig dazu für das Thema unstrukturierte Inhalte, also Dokumentenmanagement oder Enterprise Content Management. Und natürlich, du hast es gerade schon angedeutet, Extraktion von strukturierten Informationen aus diesen Dokumenten. Denn ich kann eigentlich nur automatisieren, was ich verstanden habe, wo ich weiß, worum handelt es sich hier einfach. Das heißt, das Schriftstück muss erstmal klassifiziert werden. Es müssen die Informationen, um welche Reise ging es jetzt beispielsweise oder um welche Person ging es oder bei den Versicherungen eben, um welchen Schadensfall, um welche Versicherungsnummer geht es etc. Das muss ich erstmal möglichst automatisiert aus dem Dokument entnehmen, um dann den entsprechenden Prozess automatisiert ablaufen zu lassen. Da kommen dann auch noch heutzutage häufig zusätzliche Funktionen dazu, Integration beispielsweise über RPA, über andere Integrationsplattformen, weil der Prozess findet ja nicht auf der grünen Wiese statt, sondern der Prozess ist ja immer irgendwo auch integriert in Bestandssysteme, in ein Versicherungssystem, in ein Kernbankensystem, in Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, was auch immer. Also diese Plattformen müssen ja auch irgendwie mit integriert werden, weil sonst lande ich wieder bei diesem berühmten Drehstuhlschnittstelle Mensch, der dann von einem System in ein anderes System etwas einklimpert. Process Mining kommt häufig auch noch mit dazu, weil natürlich die Überlegung dann auch die ist, wie kann ich den Prozess denn noch weiter optimieren? Und da kann ich mir natürlich den digitalen Fußabdruck des Prozesses in den Umsystemen ein Stück weit zunutze machen, um auch zu schauen, wie wird denn heute gearbeitet, um dann zu schauen, wo sind denn die Schwachstellen, wo sind Optimierungspotenziale und wie kann ich den Prozess weiter verbessern. In 2019 gab es von Gartner ein sehr, sehr interessantes Thema, die haben das damals Hyper Automation genannt und das zu einem der Top Trends erkoren. Und Hyper Automation nach der Definition von Gartner sagte eigentlich nichts anderes, als dass man bestehende Automatisierungstechniken, also das, was ich im Augenblick gerade genannt habe, und neuere intelligente Automatisierungstechniken in Zukunft eben intelligent miteinander verknüpfen wird. Und sie haben damals bei den neuen Technologien explizit Robotic Process Automation genannt, um dann die Digitalisierung am Office-Arbeitsplatz deutlich weiter vorantreiben zu können. Das hat dann dazu geführt, dass viele der RPA-Vendoren damals natürlich sich auf die Fahnen geschrieben haben, wir sind diejenigen, die Hyper-Automation können. Unterm Strich, wenn man sich aber mal anschaut, die Digitalisierung hat in den Folgejahren stark zugenommen, aber da ging ein ganz, ganz großer Anteil eher dann doch in Richtung Corona, weil Corona eben einen Digitalisierungsschub nach sich gezogen hat. Aber es hat sich durchaus nicht gezeigt, dass jetzt beispielsweise RPA als Schlüsseltechnologie die Digitalisierung in ganz neue Sphären gebracht hätte. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass genau die agentische KI möglicherweise eine solche Schlüsseltechnologierolle einnehmen könnte, weil sie natürlich Dinge möglich macht, und da werden wir ja gleich noch etwas tiefer drauf eingehen, die Stand heute so mit den klassischen Ansätzen einfach nicht möglich waren.
Was ja zwischen 2019 und heute passiert ist, es gab plötzlich große Sprachmodelle. Sprachmodelle, die scheinbar zumindest sehr gut Texte verstehen können. Über das Verstehen selber kann man natürlich streiten, aber zumindest sehr viel mit Texten machen können, daraus extrahieren können, umformulieren können, auch dann Bilder erkennen können, wenn es dann multimodale Modelle sind. Was ist jetzt möglich, was es vorher nicht gab, was vorher nicht ging?
Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die entweder jetzt neu möglich sind oder die auf eine andere Art und Weise möglich sind, als das früher der Fall war. Also natürlich das ganze Thema intelligente Zusammenfassung, Klassifizierung, Validierung von Eingaben beispielsweise, war früher typischerweise rein regelbasiert oder mithilfe von regulären Ausdrücken oder Ähnlichem, aber weitestgehend losgelöst vom Verständnis dessen, was jetzt in ein bestimmtes Feld beispielsweise eingetragen werden muss. Und da können natürlich Sprachmodelle wahnsinnig viel an Kontext sozusagen auch mitbringen und die Eingaben nochmal besser validieren. Dann natürlich das ganze Zusammenfassen von Sachverhalten, Dokumenten, Extraktion von Inhalten. Also ich hatte es eben genannt, intelligentes Dokumentenprocessing, also Extraktion von Inhalten von einem Dokument, um dann weiterzumachen, weil man weiß, es handelt sich um die Beschwerde von Thomas Wahn und der hat die folgende Kundennummer. Das muss ja irgendwie aus den Dokumenten eben herausgelesen werden. Und das wurde über Jahre hinweg mit speziellen Input-Management-Lösungen gemacht, die dann eben auf neuronalen Netzen oder aus verschiedenen anderen Technologien eben zusammengewürfelt waren, hochspezialisiert auf bestimmte Anwendungsfälle. Und man ist wirklich verwundert, wenn man einem aktuellen Sprachmodell ein Dokument hochlädt und dann im Sinne Chat with your document ihm dann Fragen zu dem Dokument stellt, wie viele Informationen sehr, sehr treffsicher aus diesen Dokumenten herausgelesen werden können, versus eben in manchen Fällen jahrelanges übertrieben, aber doch wochenlanges Training auf bestimmte Belegarten, um nahezu ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Ich bin mir sicher, es wird nach wie vor diese speziellen Input-Management-Lösungen geben. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, eine gut funktionierende Input-Management-Lösung durch ein Sprachmodell zu ersetzen. Aber wenn man jetzt eben, wie das ja so häufig vorkommt, neues Beleggut beispielsweise bekommt, was verarbeitet werden muss, dann kann unter Umständen eine auf so einem großen Sprachmodell basierende Input-Management-Lösung möglicherweise schneller zum Ziel kommen, als die traditionellen Ansätze das bisher in der Lage waren zu leisten. Dann natürlich das ganze Thema individuelle Kommunikation erzeugen als Teil eines Prozesses ist natürlich eine Domäne von Sprachmodellen, und Erstellen von Code ist auch wichtig. Und da sind wir zum Beispiel jetzt wieder auch bei einer Schnittstelle in Richtung der Automatisierung. Es gibt durchaus interessante Ansätze dahingehend, dass man beispielsweise BPMN-Modelle, weil BPMN ist im Grunde genommen auch wieder nichts anderes als Code, wenn man es ein Stück weit abstrahiert betrachtet, dass ich also jetzt gewissermaßen eine Prozessbeschreibung als Text dem entsprechenden System zur Verfügung stelle und bekomme dann hinterher einen ablauffähigen Prozess als Ergebnis heraus, einen ablauffähigen BPMN-Prozess. Wobei natürlich die Spezialisten in dem Umfeld wissen, das Prozessmodell ist ein Teil, aber natürlich weiß Gott nicht alles, sondern dann muss man natürlich eben genau dann auch noch es hinbekommen, es müssen Oberflächen gebaut werden oder zumindest bereitgestellt werden, weil jeder Prozess hat irgendwie mit Daten zu tun. Das heißt, ich muss diese Daten natürlich auch als Teil des Prozesses transportieren und der Prozess findet, wie wir das eben schon gesagt haben, nicht auf der grünen Wiese statt, sondern er interagiert mit Umsystemen. Das heißt, ich muss eben auch dafür sorgen, dass wieder die Informationen in den Umsystemen entsprechend abgefragt oder abgedatet werden können. Und das muss natürlich, müsste dann eben auch alles automatisiert werden. Und so weit sind wir noch nicht, aber möglicherweise ist das in ein paar Jahren auch möglich.
Man kann ja zumindest bestimmte Teilschritte eben halt dann darüber schon machen. Eine Sache, was mir eben so eingefallen war, spezialisierte Systeme versus generelle Sprachmodelle, ist natürlich auch die Möglichkeit, du kannst beim spezialisierten Modell leichter eine Veränderung machen. Das heißt, wenn du merkst, es läuft etwas nicht so, wie du gerne hättest, dann kann ich das eher nochmal nachtrainieren als beim großen Sprachmodell. Also früher dieses ein Zweck, ein Modell, heute ein Sprachmodell, viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten, aber dieses Verändern von dem Verhalten von Sprachmodellen, wenn ich jetzt über das normale Prompt hinausgehe, wird schon sehr, sehr, sehr aufwendig.
Ja, also es ist ja durchaus ein großer Vorteil der Foundation-Modelle gewesen, dass man sagt, sie sind eben nicht, wie du das schon sagtest, nur für einen speziellen Zweck hin trainiert, können auch nur diese eine Aufgabe lösen, sondern sind wesentlich breiter einsetzbar. Auf der anderen Seite, das ist so ein Stück weit auch eine Philosophie, die wir bei IBM vertreten, macht es durchaus Sinn, nicht für jeden Anwendungsfall immer ein großes Sprachmodell aus der Tasche zu ziehen, weil die großen Sprachmodelle, wie du das schon eben sagtest, deutlich schwieriger auf spezielle Aufgabenstellungen hin dann feingetuned werden können. Und zum anderen, ganz einfaches Prinzip, je größer das Modell, desto größer sind am Ende des Tages typischerweise auch die Laufzeitkosten, also die Inference-Kosten. Und auch das ist natürlich, wenn man sich anschaut, was OpenAI heute sozusagen jeden Tag an Strom produziert, nur damit wir da ein paar schöne Fragen stellen können. Das ist super interessant, aber auf der anderen Seite zeigt es eben, wie leistungshungrig diese großen Sprachmodelle auch sind. Und an der Stelle macht es natürlich durchaus Sinn, auch mal 2, 3 Größenordnungen kleiner zu denken, wenn das Ergebnis genauso gut ist.
Genau, dass man das eben halt sagt, Right-Sizing, ja. Was wir schon mal in vielen anderen Themen hatte, jetzt genau die richtige Größe von Sprachmodell zu haben und dann ein großes Sprachmodell oder kleines Sprachmodell, das kann man eben halt auch viel leichter anpassen an zum Beispiel die eigene Sprachdomäne.
Genau.
Nach den LLMs kamen dann so verschiedene Sachen, wie man sie nutzen kann, wie zum Beispiel Chain of Thought oder Tree of Thought, also verschiedene Art und Weisen, wie ich jetzt zum Beispiel Anweisungen an das Sprachmodell schicken kann, damit es erstmal nachdenkt, bevor es etwas vorschlägt oder tut. Und erstaunlicherweise durch einfach diese Aufforderung waren die Ergebnisse besser. Jetzt im Gespräch sind KI-Agenten vielleicht als nächste Evolutionsstufe. Das heißt dieses, ich habe ein großes Sprachmodell, ich habe Werkzeuge und ich gebe dem Sprachmodell diese Werkzeuge quasi in die Hand und sag mal, hier hast du eine Aufgabe, mach mal. Oder vielleicht, wie würdest du KI-Agenten jetzt erklären, was darunter zu verstehen ist? Wie würdest du das erzählen?
Ja, das ist eine gute Frage und das Interessante ist auch, dass wenn man mit verschiedenen Menschen beziehungsweise mit verschiedenen Rollen spricht, dass man teilweise auch ganz unterschiedliche Einschätzungen oder Antworten darauf bekommt, was aus ihrer Perspektive betrachtet einen Agenten auszeichnet oder was ein Agent ist. Also gerade wenn man mit Anwenderinnen und Anwendern spricht, die würden sehr häufig dazu tendieren zu sagen, das ist für mich ein Agent, wo du und ich sagen würden, naja, das ist eigentlich etwas, was wir schon auch letztes Jahr oder vor 2 Jahren mit einem intelligenten Assistenten bauen konnten. Also beispielsweise fallabschließende Bearbeitung, also nicht mehr nur ein reines Q&A in dem Sinne, sondern eben auch wirklich im Auftrag der Anwender etwas zu tun. Ich würde sagen, eine vernünftige Definition, die sicherlich auf der einen Seite so getragen wird, auch von Beratungen und von Analysten, aber auch wahrscheinlich die meisten Entwickler, die sich in dem Umfeld so ein kleines bisschen schlau gemacht haben, auch entsprechend unterstützen würden, wäre, dass ein Agent ein intelligenter digitaler Helfer ist, der mittels KI eigenständig Aufgaben übernimmt, Entscheidungen trifft und mit Menschen oder Systemen interagiert, ohne dass eben, das hast du ja am Anfang schon gesagt, jeder einzelne Schritt irgendwie manuell vorgegeben oder gesteuert werden muss. Also diese Autonomie ist natürlich genau das große Novum, was wir bei den AI-Agenten haben. Ein Agent verfolgt dabei selbstständig eben Ziele, versteht auch komplexe Aufgabenstellungen und löst diese eben mit den ihm zur Verfügung stehenden Werkzeugen. Und das tut er typischerweise, indem er erstmal plant, was er tun will, dann eben diesen Plan ausführt und je nach agentischer Implementierung zwischendurch auch immer wieder im Sinne von so einer Selbstreflexion darüber nachdenkt, ob er seinem Ziel eigentlich näher gekommen ist, ob der Ausführungsplan noch der richtige ist oder ob er den Ausführungsplan dann noch korrigieren muss. Wenn man das jetzt mal an einem konkreten Beispiel festmacht, beispielsweise eine Dienstreise zu buchen, dann hätte so ein reiner Q&A-Chatbot, den es vor 5 Jahren schon gegeben hat, und du hättest jetzt gesagt, ich möchte eine Dienstreise buchen, dann hätte dich typischerweise wahrscheinlich im Sinne von Q&A auf eine Intranet-Seite mit Details zu Reiserichtlinien und dem Buchungsportal weitergeleitet. Der hätte nichts für dich gemacht, der hätte dir nur einfach die Antworten gegeben, wo du die entsprechenden Informationen findest, um weitermachen zu können. Ein klassischer Assistent für Dienstreisen, der hätte dann eine feste Dialogsequenz. Das heißt, der würde dich dann fragen, wann soll's losgehen? Wie lange möchtest du da und da bleiben? Wo soll's eigentlich hingehen? Welches Verkehrsmittel möchtest du nutzen? Brauchst du noch ein Hotel? Und mittels Integration könnte dann ein solcher Assistent hinterher auch die Reise komplett für dich buchen. Und das, wie gesagt, würde durchaus der ein oder andere schon als einen Agenten sehen, weil ihm ist ja praktisch das komplette Reisebuchen abgenommen worden und er konnte sich irgendwie mit seinem Gegenüber in Anführungsstrichen intelligent unterhalten oder ihm sagen, was notwendig ist. Trotzdem wäre es aber eine feste Sequenz gewesen. Das heißt also, der Ablauf des Dialogs war eigentlich fest vorgegeben. Die KI-gestützten Assistenten waren dann schon ein Stück weit intelligenter. Das heißt, dem hätte man sagen können, bitte buche mir eine Reise vom 5.7. bis zum 7.7. nach Berlin mit dem Zug. Und dann hätte der jetzt nicht nochmal nachgefragt, wann soll es losgehen, bis wann und mit welchem Verkehrsmittel, sondern der hätte, wir nennen das Slot-Filling, die entsprechenden Informationen automatisch zugeordnet und hätte gesagt, okay, was mir jetzt noch fehlt, ist die Frage, ob eigentlich ein Hotel gewünscht ist und ob man das Hotel nah an einem Veranstaltungsort haben möchte oder an einer anderen Stelle. Also entsprechend mehr Verständnis und natürlich auch die Möglichkeit, dynamischer sozusagen mit dem Assistenten zu interagieren. Der Agent, dem könnte ich jetzt beispielsweise sagen, ich möchte das Asono KI-Forum besuchen. Und dann würde der erstmal sein erstes Tool aus der Tasche ziehen und sagen, okay, ich muss erstmal mit einer Webrecherche herausfinden, wann findet denn das, also der würde erkennen, dass das Asono KI-Forum offensichtlich mein Reiseziel ist, aber er weiß natürlich erstmal nichts darüber, wo das stattfindet, wann das stattfindet. Das heißt, er würde sich erstmal der Webrecherche bedienen und würde dann rausfinden, okay, das ist am 8.5. in Bad Rönhausen. Und dann würde er beispielsweise in deinem Kalender nachgucken können, um zu schauen, ob du am Tag vorher, also am 7.5. noch einen anderen Termin hast, um den typischen Startort deiner Reise zu bestimmen. Könnte dann beispielsweise eben auch mit diesen Informationen dann im Travel-Portal nachschauen, welche Reiseoptionen existieren, Flugzeug, Bahn, Auto, und könnte dir dann hinterher diese verschiedenen Optionen vorlegen, könnte sagen, möchtest du lieber das, möchtest du lieber das, möchtest du lieber das, und du kannst dann eben wählen, welches Reisemittel für dich das adäquate ist. Er wird dich dann vielleicht noch fragen, ob du am Abend vorher schon anreisen möchtest, weil das Forum eben morgens relativ zeitig losgeht. Das heißt, auf der einen Seite sehr viel Verständnis der Situation und auf der anderen Seite eben auch das eigenständige Tool-Calling, um eben sich die Informationen zu besorgen, die du eben vorher nicht mitgegeben hast, in der Frage an den Agenten.
Das klingt jetzt hier schon mal deutlich intelligenter. Was sind da so die, ich meine, Vorteile? Ist ja fast klar, aber wo sind Grenzen? Wo stößt das momentan noch an Grenzen? Was denkst du?
Gut, also die Vorteile, wie du, ist natürlich Autonomie, ganz klar, und die Flexibilität, die hier so ein Agent mit sich bringt. Was die Grenzen betrifft, ist natürlich irgendwo die Komplexität des Kontextes der Aufgabenstellung. Also das, was ich gerade gesagt habe, ich möchte den Asono KI-Kongress besuchen, das ist eine relativ geringe Komplexität. Wenn ich jetzt im geschäftlichen Umfeld, beispielsweise in einer komplexen Schadensbearbeitung oder bei der Frage Mergers and Acquisitions oder was auch immer unterwegs bin, dann ist mein Kontext natürlich wesentlich komplizierter. Und wir wissen alle, dass beispielsweise den Kontext mitzugeben bei einem Sprachmodell durchaus herausfordernd sein kann, weil es da gewisse Grenzen gibt, was sozusagen an Kontext transportiert werden kann. Dann natürlich das ganze Thema, ja, sagen wir mal so, der subtilen Information, das zwischen den Zeilen lesen, die emotionale Intelligenz. All das geht einem Agenten oder einem Sprachmodell heute noch ab. Das wird besser. Da gibt es entsprechende Verbesserungen und auch Initiativen. Aber trotz alledem ist das natürlich durchaus noch eine Schwäche. Und dann, da werden wir sicherlich nachher noch mal etwas intensiver draus zu sprechen kommen, sind natürlich rechtliche Fragestellungen, zum Beispiel Haftung bei Fehlentscheidungen. Und auch das werden wir gleich vielleicht noch vertiefen können, die Erklärbarkeit von Entscheidungen im Sinne des EU-AI-Acts für Beispiel.
Vielleicht denn noch mal wieder einen Schritt zurück von den Grenzen zu den Einsatzszenarien. Für welche Art von Aufgaben oder Prozessen aus deiner Sicht eignet sich agentische KI besonders gut? Hast du so ein paar Anwendungsbeispiele?
Ja, also im Grunde genommen Abläufe, die nicht von festen Regeln bestimmt sind und einigen wenigen Ausnahmen. Also so ein Klassiker der Automatisierung, wie beispielsweise Rechnungsprüfung, ist sicherlich nicht unbedingt das, was man primär jetzt mit einem agentischen System machen könnte. Was nicht bedeutet, dass man es nicht auch mit einem agentischen System machen kann, aber es wird da seine Stärken nicht ausspielen. Wir könnten uns aber beispielsweise so einen Meeting-Agenten vorstellen, der für eine vorgegebene Gruppe von Personen und ein vorgegebenes Thema einen freien Termin in den Kalendern sucht, einen Agenda-Vorschlag erzeugt, basierend auf den Rollen der Teilnehmer und den Informationen, die ich zu dem Meeting als Beschreibung mitgegeben habe, der dann die Einladungen für das Meeting verschickt an die Teilnehmer, der hinterher, wenn es ein virtuelles Meeting ist, automatisch selbst hingeht und das Transkript nochmal zusammenfasst als Summary an die Teilnehmer verschickt und eine Liste von Action-Items beispielsweise herauszieht und das eben dann auch noch nachverfolgt. Also diese Form von Agenten wäre sicherlich möglich oder natürlich ein anderes Beispiel im HR-Umfeld, Recruiting-Agenten, die sich selbstständig in den Jobbörsen umschauen nach Personen, die auf der Suche sind nach einer oder eben auch in LinkedIn und anderen sozialen Netzwerken oder beruflichen Netzwerken nach passenden Kandidaten suchen, die dann hinterher gegebenenfalls, wenn sie keinen passenden Kandidaten gefunden haben, in Rücksprache mit einer Person, mit einem Menschen dann die Suchkriterien nochmal ein Stück weit adjustieren und dann hinterher eben, wenn passende Kandidaten gefunden wurden, diese Kandidaten eben entsprechend anschreiben, gegebenenfalls Assessment Center, wenn die heute noch durchgeführt werden, planen, Interviewtermine planen und hinterher natürlich dann auch wieder schlussendlich den Vertragsvorschlag verschicken und den Rücklauf überwachen und dann den Kandidaten nochmal darauf hinweisen, wenn er nicht geantwortet hat, ob der Vertrag jetzt unterschrieben werden soll oder nicht. Solche Themen, so diese Prozesse, die jegliche Form von Untersuchungen oder Ereignissen, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt, zum Ziel zu kommen auf der einen Seite und wo zum anderen eben im Laufe des Fortschritts neue Erkenntnisse kommen, die dann möglicherweise eben nochmal neue Arbeitsschritte benötigen oder neue Aktionen benötigen. Das sind Domänen, wo Agenten natürlich ihre Flexibilität und ihre Autonomie ausspielen können.
Gibt es denn auf der anderen Seite auch Prozesse oder Unternehmen, für die sich der Einsatz eher nicht lohnt oder wo man besonders vorsichtig sein sollte?
Ja, also ich hatte ja eben schon gesagt, also so einen klassischen Rechnungsprüfungsprozess nachzubauen, macht wahrscheinlich relativ wenig Sinn mit einem oder sagen wir mal generell einen bereits automatisierten Prozess jetzt mit Agenten nachzubauen, nur um etwas mit Agenten zu machen, das sollte man sich definitiv sparen. Wobei das ist wirklich interessant. Also das ist so ähnlich wie, wir müssen mal was mit Gen AI machen, kommt jetzt so die Frage, ja, wir müssten eigentlich mal was mit Agenten machen. Und da muss man dann eben genau gucken, dass man nicht gerade die Dinge raussucht, die für einen Agenten nicht besonders gut geeignet sind. Also von den Branchen her würde ich mal sagen, regulierte Industrie, also egal, ob wir jetzt über Pharma und Healthcare reden, ob wir über die Finanzdienstleistungsbranche reden, Energie oder wenn man da in die wertschöpfenden Prozesse reingeht, dann sollte man zumindest mal wissen, was man tut. Und das ist genau das Thema, was wir sicherlich auch noch gleich ein bisschen diskutieren werden. Rechtliche Konsequenzen respektive eben, wie sieht's mit dem EU-AI-Act aus? Und wenn ich in solchen Industrien unterwegs bin und da dann wirklich an die Kernprozesse dran gehe, dann komme ich unter Umständen eben doch in den Bereich, wo ich sagen muss, unter Compliance- und Governance-Gesichtspunkten ist das eher eine Hochrisikoanwendung. Und dann wird der Einsatz von Agenten natürlich durchaus schwierig. Ich möchte nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es wird zumindest mal schwierig, weil ich dann eben so etwas wie Transparenz und Explainability benötige. Und solange der Agent selber in seinem Reasoning Entscheidungen trifft, dann sind die halt per se erstmal nicht im strengen Sinne erklärbar, sondern das Sprachmodell hat eben aufgrund der Eingaben entschieden, dass es das und das machen möchte. Aber da gibt es dann auch entsprechende hybride Architekturvorschläge, wie man eben im Grunde genommen ein Regelmanagementsystem, wieder etwas, was ich eingangs genannt habe, dann eben mit dem Agenten verknüpfen kann, um zu so einer hybriden Lösung zu kommen, die dann am Ende des Tages die Entscheidung aufgrund des Regelwerks trifft und wo der Agent im Grunde genommen eher nur die Vorschläge macht und das dann gegen das Regelwerk abgeprüft wird, sodass ich hinterher sagen kann, okay, ich kann nachweisen, warum hier eben entsprechend die und die Entscheidung getroffen wurde, weil das nach dem Regelwerk so und so eben vorgesehen war.
Klingt spannend. Aber bevor wir jetzt mit so einer komplexen hybriden Architektur losgehen, vielleicht erst nochmal die Frage, wie kann ich mir den Aufbau eines typischen KI-Agenten technisch vorstellen? Welche Komponenten gehören da normalerweise zu? Welche Infrastruktur braucht ein Unternehmen, um vom KI-Agenten zu profitieren?
Ja, einerseits natürlich ein Sprachmodell. Also ohne ein Sprachmodell kommt kein Agent aus. Er braucht außerdem ein Gedächtnis. Das heißt, er muss zumindest mal so ein bisschen diese Kontextinformationen des Gesprächs, in dem er sich gerade befindet oder der Aufgabe, die er gerade bearbeitet, speichern können. Es gibt allerdings durchaus auch Agenten, die Langzeitgedächtnis haben, was dann eben dem Agenten hilft, sich so ein Stück weit auf die Aufgabenstellung auch hin zu optimieren. Das heißt also zu lernen, wann er besonders gut war, entweder durch Feedback von den Anwendenden oder aber indem er eben selber schaut, dass er relativ wenige Zyklen gebraucht hat, um zum Ziel zu kommen. Und dann natürlich Werkzeuge, also die Tools, die der Agent benötigt, um mit seiner Umwelt zu interagieren. Das sind im Wesentlichen eigentlich so die Kernelemente, die so eine agentische System ausmachen. Was ich dafür dann an Infrastruktur vorhalten muss, das hängt natürlich ganz stark davon ab, auch wie ich als Unternehmen selbst aufgestellt bin, respektive welche Strategie ich verfolge. Ich kann agentische Systeme aus der Cloud beziehen als Software as a Service, dann brauche ich mir darüber eigentlich keine Gedanken zu machen. Wenn ich das Ganze eben in meinen eigenen Rechenzentren laufen lassen möchte oder aber beim Hyperscaler meiner Wahl als eine, sagen wir mal, Self-Managed-Lösung betreiben möchte und die Infrastruktur dafür selber provisionieren möchte oder provisionieren lassen möchte, dann brauche ich natürlich, das ist ganz klar, GPUs, zwar nicht in riesiger Stückzahl, zumindest dann nicht, wenn ich Modelle selber trainieren möchte, aber die Inference der Modelle kostet natürlich ein Stück weit eben diese grafischen Prozessoreinheiten. Und ansonsten, der Rest läuft natürlich auf klassischer Hardware, also irgendwie x86 basiert oder Power basiert oder was auch immer. Da hat man jetzt sonst keine großartigen Anforderungen, die sich von dem unterscheiden würden, was heutzutage für die Unternehmens-IT ohnehin gebraucht wird. Aber klar ist auch, es macht keinen Sinn, jetzt nur für einen agentischen Anwendungsfall irgendwie eine komplett neue Architektur hochzuziehen, sondern es sinnvollerweise sollte eben das agentische System entweder wirklich aus der Cloud bezogen werden, wenn es denn dann der Unternehmensstrategie und auch dem Einsatz entsprechend genehm und passend wäre. Und ansonsten sollte man eben die Infrastruktur verwenden, die man möglicherweise oder hoffentlich in dem Unternehmen ohnehin schon etabliert hat, um eben AI-Use-Cases abdecken zu können.
Um vom Denken ins Handeln zu kommen, brauchen die Agenten ja auch noch Werkzeuge. Und mit Werkzeugen meine ich hier zum Beispiel Zugriff auf Datenbanken, auf Prozesse, auf andere IT-Systeme. Und ich glaube, wenn man nicht jetzt eine Lösung hätte, die vielleicht aus dem Business-Automation-Umfeld kommt, aus der Geschäftsprozessautomatisierung kommt, wo ich einfach diese Schnittstellen schon mal habe, wo ich dann die, ich sag mal, die Adapter habe, um auf eine ERP-Lösung zuzugreifen, auf ein Warenmanagement zuzugreifen, auf Personalakte oder sowas zuzugreifen, auf solche einfache Sachen wie E-Mail verschicken können zuzugreifen. Ich glaube, das wäre natürlich auch sehr hilfreich, gegenüber jetzt eine Integration in jedes System selber wieder zu bauen. Oder zu definieren einfach nur.
Ja, absolut, absolut. Und das ist auch, ich sag mal, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie der Markt aussieht für agentische Systeme, da gibt es ein ganz breites Spektrum von, sagen wir mal, Frameworks, mit denen ich anfangen kann. Das ist sozusagen die kleinste Ausbaustufe oder der kleinste Baustein, den man sich anschaffen kann. Und die gibt es dann wieder teilweise kommerziell, teilweise als Open-Source-Lösungen. Dann gibt es eben Systeme, mit denen ich Agenten selber bauen kann, im Sinne einer No-Code-Lösung oder Hybrid, No-Code, Low-Code und aber auch Pro-Code. Und gerade die Frage, brauche ich denn überhaupt so ein Framework oder beginne ich, weil ich im Grunde genommen, wenn ich ein Large Language Modell habe, ein großes Sprachmodell habe, was Function Calling betreibt, dann habe ich natürlich im Grunde genommen alles zur Hand, um auch komplett selber Agenten zu bauen. Nur, wie du schon richtig sagst, das Tool Calling jetzt als Beispiel oder das Memory, wie realisiere ich das? Und das sind natürlich genau die Dinge, die in so einem Framework schon drin sind. Speziell auch, wenn ich darüber nachdenke, dass Tools angesprochen, ein Tool kann eben ein ERP-System, ein CRM-System, irgendein API-Call im Grunde genommen sein, den ich absetze oder eine JDBC-Abfrage gegen eine Datenbank oder was auch immer. Ein Tool kann aber auch ein anderer Agent sein, ein Assistent sein, den ich aufrufe oder ein Prozess sein, den ich aufrufe. Auch das im Grunde genommen nichts anderes als ein API-Call. Aber gerade diese Multi-Agenten-Systeme, wo dann mehrere Agenten zusammenarbeiten, das ist ja auch das, wo Crew AI als ein Anbieter herkommt. Also die sprechen ja von einer Crew, also von einem Team von Agenten, die gemeinsam eben Probleme lösen. Das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Wie behalte ich denn dann den Überblick über meine agentische Architektur und wie manage ich das Gesamtsystem, diese Multi-Agenten-Zirkus, den ich dann irgendwann in meiner Unternehmensarchitektur habe? Wie kann ich auch sicherstellen, dass das dann einigermaßen effizient auch alles arbeitet? Das sind dann eben genau die Fragestellungen, die dann eben teilweise über die reinen Open-Source-Lösungen hinausgehen und wo man dann eben durchaus, wenn man wirklich in dieses Thema rein möchte, sich mal genauer den Markt anschauen sollte und schauen sollte, was da eben die verschiedenen Hersteller auch anbieten in dem Umfeld.
Das war der erste Teil meines Interviews mit Michael Kirchner zum Thema KI-Agenten. Im nächsten Teil sprechen Michael und ich über rechtliche und ethische Herausforderungen beim Einsatz von KI-Agenten, warum Salesforce keine neuen Softwareentwickler mehr einstellen will und welche Unternehmen, ob groß oder klein, von KI-Agenten profitieren können. Wenn Sie diese und viele weitere spannende Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl.